Ja, letzte Woche hatten wir schon einen Text, wo es auch um das Fasten ging. Da hatten wir den Text von Jesus, nachdem er 40 Tage gefastet hatte und der Teufel ihm in die Quere kommt und dann sagt, Mensch, du kannst doch aus diesen Steinen Brot machen, mach's dir nicht so schwer. Da sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Da wurde Fasten nochmal auch beschrieben als Chance, Gottes Worte in einer besonderen Intensität zu erleben, zu spüren und zu merken, dass Gottes Worte wegweisend sind, dass sie uns helfen, auch über schwierige Situationen hinaus. Der heutige Text, der befasst sich auch mit dem bewussten Verzicht auf Nahrung. Wir blenden mal die erste Folie ein. Und zugleich könnte man ihn im Anfang ja verstehen als Plädoyer, als Aufruf gegen das Fasten. So als wollte Jesus deutlich machen, Moment mal, jetzt ist nicht die Zeit zum Fasten. Denn da kommen einige Leute auf Jesus zu und die haben ihre Augen und Ohren weit aufgemacht. Das sind einige, wir wissen gar nicht, wer das genau ist, aber sie haben zumindest beobachtet, dass der Johannes der Täufer, der dort in der Wüste aufgetreten ist, aber dann auch beim Volk Israel, der gewaltige Predigten gehalten hat, die Leute aufgerufen hat, umzukehren, dass die Nachfolger von diesem Johannes des Täufers, seine Freunde, seine Jünger, dass die gefastet haben. Und auch die Pharisäer, eine sehr gesetzliche Gruppe von Leuten, die eine führende Stellung hatten, auch die haben gefastet. Das war etwas, was im Alten Testament ja auch an vielen Stellen vorkam. Und jetzt sehen sie auf einmal diesen Jesus umherlaufen und der hat vermutlich noch viel mehr Freunde hinter sich. Und die Freunde, die fasten nicht. Sie verzichten nicht auf das Essen, auf Süßigkeiten, auf Brot und alle anderen Leckereien. Und sie stellen sich die Frage und auch besonders jetzt an Jesus, was soll das? Warum fasten diese Jünger und deine eben nicht? Man könnte sagen, Jesus ist in einer Zwickmühle, denn er selber hatte doch gefastet 40 Tage. Warum tun das seine Freunde nur nicht? Und dann antwortet Jesus, sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Also, er kommt plötzlich vom Verzicht des Essens auf ein Bild einer großen Feier, wo es überhaupt nicht ums Fasten geht, sondern etwas ganz anderes. Was soll das? Was will Jesus damit deutlich machen? Ich habe auch erstmal mich verwundert, wie dieses Bild so plötzlich zustande kommt. Denn Hochzeit, da sehen wir doch die Tische, die sich biegen vor Essen, vor Köstlichkeiten, wo es da eigentlich darum geht, ja, das genießen wir heute Abend. Stell dir mal vor, du lädst zu deiner Hochzeit ein und deine ganzen Gäste, du hast alles vorbereitet, 7-Gänge-Menü, hast Party-Service bestellt, hast richtig Kohle gespart, vielleicht 10.000, 20.000 Euro, um dieses Fest vorzubereiten. Und dann kommen plötzlich 200 Gäste und sagen alle, wir fasten gerade. Wäre ja eine Möglichkeit, aber vielleicht für dich in diesem Moment nicht die angenehmste, oder? Jesus will mit diesem Bild etwas ausdrücken. Leute, jetzt ist Feierzeit. Jetzt ist eine besondere Zeit. Ich bin da. Ich bin als derjenige da, der erstmal Freude, Feier, Fest, Heilszeit bringt. Und es ist interessant, dass der Vorläufer von Jesus, nämlich Johannes selber, dieses Bild schon mal gebraucht hat. Und diesen Vers blenden wir mal ein in Johannes 3, Vers 28 und 29. Da sagt der Täufer Johannes von sich selbst, ihr könnt es bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, also ich bin nicht der Messias, der Gesalbte. Vielmehr habe ich gesagt, ich bin vor ihm hergesandt. Nur wer die Braut heiratet, ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams steht dabei. Er hört dem Bräutigam vor Freude jubeln und freut sich mit. Und genau solche Freude erfüllt mich jetzt. Johannes der Täufer macht also mit diesem Bild schon deutlich, hey, es kommt eine besondere Zeit und Jesus greift dieses Bild auf. Er macht deutlich, ich bin es, von dem Johannes geredet hat. Ich bin der Bräutigam. Das Fest hat begonnen. Die Heilszeit hat begonnen. Jetzt ist Zeit, sich zu freuen über vieles, was geschieht. Das Reich Gottes sichtbar wird, dass Heilungen geschehen, dass Menschen aus der Versklavung rauskommen, dass sie wegkommen von Drogen, von Ketten, die sie binden, dass Gelähmte plötzlich auf die Beine gestellt werden. Das ist jetzt die Zeit. Und wer Fasten als Gesetz versteht, was zu jeder Zeit angesagt ist, der hat es falsch verstanden. Und deswegen heute Morgen auf alle Fälle die Einladung, auch wenn wir eine Fastenzeit haben, so wie es die Kirchen ausrufen, Fasten ist kein Gesetz. Schau, wann es dran ist zu fasten und dann faste. Aber schau auch, wann es Zeit ist zu feiern und dann feier. Und genieße diese Feier. Und mach es nicht aus einem gewissen Gesetz heraus, weil andere es von dir erwarten oder irgendeinen Druck ausüben. Also das ist, wie ich finde, ein guter Rahmen, über dieses Fasten überhaupt zu reden, dass die Nähe zu Jesus, das Jüngerschaft, das Glaube, dass das nicht etwas ist, was uns in ein Korsett einpressen will, sondern was uns hinausführen will zur Freude des Heils. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir auf einem heilvollen, an einem spannenden Weg unterwegs, wo es nie langweilig wird. Und dieser Weg führt unweigerlich hin zu einer großen Party. Zu der größten Party, die dieser Kosmos jemals gesehen hat. Denn das wird uns am Ende der Bibel in der Offenbarung beschrieben und das blenden wir auch ein. Offenbarung 19, Verse 7 bis 9. Da schreibt der Seher Johannes, ich lese auch den Vers 6 schon dazu, der ist hier nicht auf der Folie. Dann hörte ich etwas, das so gewaltig klang wie die Stimmen einer großen Schar. Es klang wie das Tosen von Wassermassen und wie das Grollen von heftigen Donner. Sie riefen, Halleluja, Gott unser Herr, der Allmächtige, ist König geworden. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm Ehre erweisen. Warum? Denn die Hochzeit des Lammes steht bevor und seine Braut hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich in feines Leinen kleiden, das hell leuchtend ist und rein. Dieses Leinen ist das gerechte Handeln der Heiligen. Und dann sagte ein Engel zu mir, schreib auf, glückselig sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Was für ein großes Finale! Was für ein Ende der Weltgeschichte. Da ist nichts mehr von Krieg zu hören, sondern da ist Feier angesagt, Party, im größten Stil, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Also, will sagen, dieser Text, es gibt unpassende Zeiten zum Fasten. In der Bibel werden aber auch unpassende Arten beschrieben, wie wir fasten oder wie wir es vielleicht lieber nicht tun sollten. Zum Beispiel, wenn wir fasten und gleichzeitig schädliche Verhaltensmuster weiter ausleben. Ein Beispiel aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 58. Ihr merkt, heute habe ich ein paar Bibeltexte. Wir müssen ein bisschen textorientiert arbeiten. Jesaja 58, also der Prophet, sagt da, was tut ihr an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen und bindet ihr drückendes Joch. Lasst, die nächste Folie, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, begleite ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Will sagen, wer fastet und zugleich Unrecht tut, der stellt das Fasten nur zur Schau. Der macht so, als wenn er sehr fromm wäre, im Innern oder durch ein Handeln zeigt er aber was ganz anderes. Also das wäre ein äußerliches Fasten, was überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was Gott eigentlich beabsichtigt hat, wenn wir fasten. Und Jesus macht das auch nochmal an einer Stelle im Matthäusevangelium deutlich, die blenden wir auch noch ein. Matthäus 6, wenn ihr fastet, macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Also wenn du fastest, klar, wenn du eine Woche nichts gegessen hast, dann kann es sein, dass deine Lachmuskeln nicht mehr so gut funktionieren. Aber es könnte sogar das Umgekehrte passieren, das werde ich am Ende gleich noch andeuten. Aber wenn du fastest und dann nach außen sozusagen den anderen deutlich machst, ach, was du alles auf dich nimmst und was du alles erträgst, um Gott zu folgen. Nee, Leute, dann wird's falsch. Das will Jesus gerade nicht. Also auch, dass du dein Aussehen dann vernachlässigst, damit die Leute merken, dass du fastest. Amen, sagt Jesus, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen, weil sozusagen sie ihre Aufmerksamkeit bekommen haben. Die nächste Folie, wenn du fastest, salbe deinen Kopf und wasch dein Gesicht, so merkt niemand, dass du fastest, außer dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also wir merken so ein bisschen, es gibt unpassende Zeiten und es gibt eine unpassende Art zu fasten. Jetzt sind wir so ein bisschen bei dem Negativen stehen geblieben, aber der Text hat uns so ein bisschen eingeladen dazu. Und die nächste Folie sagt dann aber auch etwas davon, dass es auch eine Zeit des Fastens geben wird. Vers 20 in dem Markus Kapitel 2. Es wird eine Zeit kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen. Und an diesem Tag werden sie fasten. Also, wann also fasten? Jesus macht zunächst mal deutlich, es wird Verlustzeit geben, wenn ich nicht mehr auf dieser Erde bin, wenn ich am Kreuz hänge, sterbe, wenn ich dann aber auferstanden bin und zum Himmel fahre und nicht mehr so sichtbar bei euch bin, ja, dann wird es diese Verlustzeiten geben. Und dann ist vielleicht eine Fastenzeit angesagt. Das kann bei uns sehr unterschiedlich sein. Trauerzeiten können Fastenzeiten sein. Oder wo dir etwas anderes weggenommen wird, deine Heimat. Auch hier im Raum sitzen Menschen, denen ihre Heimat geraubt wurde. Es können Fastenzeiten sein, wo man wieder Neuorientierung sucht. Schmerzen. Krankheitszeiten können Fastenzeiten sein, wo du manchmal schon vom Arzt verordnet bekommst, dieses nicht zu essen, jenes nicht zu essen, auf das zu verzichten und jenes zu verzichten. Und so deutet Jesus schon an, mit seiner Himmelfahrt, spätestens wenn er weggenommen wird, mit seiner Leidenszeit werden auch wieder Fastenzeiten kommen. Aber Fastenzeiten sind immer auch Zeiten, wo in uns und durch uns neuer Raum entsteht für etwas Neues. Wo wir uns sozusagen von bekannten Mustern abwenden und in uns eine Leere entsteht, die gefüllt werden kann. Es kann sein, dass Gott dir heute Morgen irgendetwas vor Augen führt, von dem du dich aktiv lösen sollst. Vielleicht eine Gewohnheit, die zur Dummheit geworden ist. Etwas, wo du merkst, tut mir eigentlich nicht gut. In dem Moment ist es vielleicht ein Stück erfüllend, löst vielleicht sogar Glücksgefühle aus, aber danach ärgere ich mich. Vielleicht fällt dir irgendetwas auf, wo Jesus dir sagt, davon solltest du dich lösen. Vielleicht übertriebener Internetkonsum. Fernsehkonsum, Handykonsum, Alkohol, Konsum von Süßigkeiten, Drogen, Tabak, unnötige Tabletten. Es gibt so vieles, was wir aufzählen können, was dazu führen kann, dass sozusagen diese Heilszeit mit Jesus auch gar nicht mehr so gespürt, erfahren wird oder diese Heilszeit abschwächt oder meine Beziehung zu ihm abschwächt. Und Fasten kann dann wieder eine Möglichkeit sein, das Heil in Christus, seine heilvollen Worte wieder aufzunehmen, sie zu schmecken und zu spüren, wie viel Kraft darin steckt. Ich weiß nicht, ob ihr Daniel Böcking kennt, Chefredakteur nicht unbedingt der Zeitung, die ich täglich lese. Ganz im Gegenteil, ihr Werbeslogan ist immer Bild dir deine Meinung. Aber dieser Daniel Böcking ist überzeugter Christ. Und er nutzt diese Position auch bei der Bild-Zeitung. Und er hat eines Tages in Matthäus 5, Vers 30 gelesen, wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verleitet, dann schlag sie ab. Brutales Wort, ja, aus der Bergpredigt. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen. Ich konnte oder kann eigentlich bis heute nie so richtig was damit anfangen. Aber er sagt, das ist ein sehr praktischer Vers. Und als er das gelesen hat, hat er sofort gemerkt, ah, das ist nicht meine rechte Hand, aber mein Alkoholkonsum. Und er hat tatsächlich von heute auf morgen auf den Alkohol verzichtet. Und er sagt dann in einem Interview noch, nein, es war nicht so, dass ich irgendwelche Exzesse gehabt hätte, meine Familie geschlagen hätte oder so. Aber er hat gespürt, dass dieser Alkohol etwas in ihm ausgelöst hat, was nicht gut war. Und dann, interessanterweise, schreibt er in der Bild-Zeitung einen Artikel, der ist überschrieben, mein erstes Mal nüchtern am Ballermann. Vorher war er öfters auch dort, aber nicht nüchtern. Und jetzt setzt er einen Gegenpol und hat er bewusst verzichtet auf Alkohol und beschreibt nochmal, was er dann dort am Ballermann erlebt. Ich fand das interessant, eben, er war dann oder ist dann Jünger von Jesus geworden. Wir könnten im Englischen auch sagen, er ist Disciple geworden. Disciple und Disziplin im Deutschen hängen sehr eng beieinander. Also Jünger Jesu sind auch Menschen, die Disziplin einüben und zugleich lernen zu feiern. Das finde ich das Spannende. Scheint manchmal ein Gegensatz zu sein, kommt aber bei Jesus zusammen. Also meine Frage an dich, aus wie vielen Gewohnheiten setzt sich dein Alltag zusammen? Gewohnheiten sind wichtig, um darin zu wohnen, zu Hause zu sein. Aber Gewohnheiten können auch etwas Negatives mit sich bringen. Überleg einmal, wie viel läuft automatisch ab? Die erste Zigarette nach dem Kaffee, der Klick ins Internet und ich stelle auf einmal mit Erstaunen fest, auch schon wieder 2 Stunden vergangen und das, was ich da so in mich aufgenommen habe, hätte man gerne darauf verzichten können. Oder das Feierabendbier, was selbstverständlich genossen wird. Also es gibt so ganz viele Routinen, die zunächst mal überhaupt nichts Negatives an sich haben, aber die auf die Dauer plötzlich auch so fast schon zu einer Abhängigkeit werden können. Also ist das alles ein Genuss bei dir? Oder meldet sich bei dir ab und zu eine Stimme und sagt, wäre gar nicht schlecht, wenn ich diese Gewohnheit ablegen könnte. Veränderung beginnt in unserem Kopf. Sie hat mit Entscheidungen zu tun. Und vielleicht tatsächlich mit dieser Entscheidung in diesen Wochen einmal bis Ostern bewusst darauf zu verzichten, sich zu lösen. Und dann festzustellen, ob das, was man vorher gemacht hat, eine angemessene Gewohnheit war oder eben nicht. Spätestens wenn ich feststelle in den ersten 2, 3 Wochen, dass ich jeden Tag genau zu diesem Zeitpunkt an diese Sache denke, merke ich, da hat sich schon etwas verselbstständigt. Warum also jetzt fasten? Das wäre ja auch nochmal die Frage. Warum sollten wir fasten? Ein paar Dinge sind schon deutlich geworden, aber ich möchte nochmal bewusst auch in die Kerbe schlagen, auch um Gott näher zu begegnen. Im Alten Testament waren Fastenzeiten auch Zeiten, die Menschen auf die Begegnung mit Gott vorbereitet haben. Elia ist so ein Typ, der hat 40 Tage gefastet und hat dann eine besondere Gottesbegegnung gehabt. Oder Mose, bevor er die 10 Gebote empfing. Regeln für das Leben, die wir bis heute in unserem Kulturkreis nutzen, die bis in unsere Gesetzgebung hineingeben. Er hat 40 Tage gefastet und dann hat er das von Gott empfangen. Also Fasten heißt, ich nehme meine Bedürfnisse eine Zeit lang zurück und schaffe damit einen leeren Raum, den Gott durch seine Gegenwart, durch seine Worte füllen kann. Ich stoße in letzter Zeit durch unterschiedliche Begegnungen und Gespräche, aber auch im Internet, bei Recherche, öfters auf ganz andere Angebote, als die Worte Gottes entgegenzunehmen. Und ich denke, euch wird das auch begegnen. Ich habe nur ein kleines Beispiel mal mitgebracht. Meditation nach Osho heißt das. Das ist so eine fernöstliche Meditationsübung. Ich lese euch das nur mal vor und möchte euch an einem Beispiel hellhörig machen für das, was uns natürlich auch in einer Fastenzeit begegnen kann, statt der Worte Gottes. Da heißt es, die Mystic Rose, unser eigentliches Sein, blüht nicht in Gärten oder Wäldern oder im Himalaya. Sie blüht in unserem eigenen Bewusstsein. Es ist ein anderer Name, ein symbolischer Name für das Erblühen der Schönheit unseres Bewusstseins mit Duft, mit Zartheit, mit Freude, mit Tanz. Und dann heißt es weiter, auf dieser Homepage, ich gebe euch eine sehr fundamentale Technik, frisch und unverbraucht. Sie wird weltweit werden, ohne Zweifel. Denn ihre Wirkung wird jedem zeigen, dass die Person jünger geworden ist, die Person liebevoller geworden ist, dankbarer geworden ist, die Person flexibler und weniger fanatisch geworden, die Person freudiger geworden und mehr ein Feiernder. So, wenn man das liest, das klingt fast christlich. Das klingt fast so, als wollte da jemand einen zu einem besseren Menschen machen. Das ist auch das Ziel. Also da bin ich voll von überzeugt, dass die Menschen, die so etwas anbieten, so eine Art der Meditation, andere zu besseren Menschen und zu ihnen mehr Glück versprechen wollen. Aber da wird etwas verkauft, also angeboten und auch verkauft. Das ist wirklich gegen Geld wird das angeboten. Das begegnet mir tatsächlich auch auf mehreren Seiten. Was immer darauf zielt, dass ich durch mein eigenes Bewusstsein, dass ich aus mir heraus sozusagen das Göttliche erkenne und das Göttliche wirken lasse. Was auch immer mit diesem Göttlichen gemeint ist, es bleibt häufig sehr nebulös, wenig konkret. Woher kommt das Göttliche? Ich muss es befreien? Also letztlich ist es immer so, dass ich mich selbst erlösen muss. Und da ist der christliche Glaube, bietet mir etwas anderes an. Da gehe ich davon aus, dass es diesen himmlischen Vater gibt, dass seine Kraft in mir wirksam werden will und dass sie etwas in meinem Leben verändern will. Und dann natürlich auch mein Bewusstsein verändern will. Davon bin ich überzeugt. Aber ich muss es nicht aus mir selber heraustun. Wenn ich faste, dann werde ich also nie darauf zielen, dass ich etwas nur verliere, sondern ich möchte Gottes Kraft in mein Leben gewinnen und Gottes Einfluss auf mein Leben gewinnen. Kleiner Nebensatz, das klang vorhin bei Nils schon an, mit dem Arbeitsfasten. Ja, das ist auch so eine Sache, da muss ich dran arbeiten, mal Arbeitsfasten einzulegen. Und ich möchte auch unsere Schüler einfach mal einladen, zu überlegen, ich denke, wenn wir eine lockere Woche haben, auch am Arbeitsplatz, dann ein Wochenende einlegen, einen freien Tag einlegen, ist kein Problem. Aber was ist, wenn wir als Studenten, Schüler oder als Arbeiter in Stressphasen unser Pensum nicht sozusagen absolviert haben und nicht geschafft haben? Haben wir dann den Mut, einen Arbeitsfastentag einzulegen, zum Beispiel den Sonntag oder einen anderen freien Tag? Das ist echt eine Spannung. Und das hat mit Vertrauen zu tun. Ob ich Gott zutraue, dass aus dem, was ich nicht geschafft habe, in der neuen Woche so viel gelingt, dass ich mir trotzdem diesen freien Tag leisten kann. Thomas Jürgen hat mal gesagt, auf den Mittagsschlaf bezogen, ich kann es mir nicht leisten, ihn nicht zu tun. Also nicht den Mittagsschlaf zu machen. Ich übertrage es, ich kann es eigentlich mir nicht leisten, nicht frei zu machen. Weil ich dann nämlich nicht mehr die nötige Kreativität für die neue Woche habe. Also das sind Herausforderungen, die ihr wahrscheinlich an euren Stellen und ich an meiner Stelle immer wieder begegne und wo wir herausgefordert sind. Das waren eine Menge geistlicher Gründe, freiwillig auf Essen zu verzichten oder bestimmte Gewohnheiten. Ich zum Schluss noch ganz kurz auch ein paar medizinische Gründe, auf Essen zu verzichten. Da passiert nämlich eine ganze Menge im Körper. Das kann ich jetzt nicht alles hier beschreiben. Lasst euch das von den Medizinern unter uns hier erklären. Hier gibt es bestimmt ein paar Fachleute, die das genau beschreiben können. Also im Gehirn, zumindest fand ich nochmal interessant, es werden tatsächlich auch Glückshormone ausgeschüttet, wenn ihr fastet. Da geht es jetzt um Verzicht auf Essen. Nicht nur einen Tag, sondern vielleicht sogar mal eine Woche. Aber bitte dann angeleitet, und da gibt es auch bestimmte Dinge, die man berücksichtigen muss. Also dass da etwas in unserem Körper auch freigesetzt wird, was sich positiv auswirkt, dass die Herztätigkeit verbessert wird, genau, und der Magen zum Beispiel hier rechts außen, positive Wirkung auf die Verdauung, die Heißhungerattacken werden gestoppt. Gar nicht schlecht, oder? Wenn die abends... Wenn man nochmal so einen Heißhunger auf Schokolade hat. Oder, bitte? Wenn man wieder ist, kommt wieder. Du meinst Jojo-Effekt? Okay, also was meinst du Dauerfasten? Mit 6 Wochen, 7 Wochen? Ja, das wäre tödlich, wenn man gar nichts mehr isst. Da hast du recht. Genau, aber ich beschreibe nur, was die Mediziner hier rausgefunden haben. Genau. Gut, also zumindest will ich deutlich machen, dass es durchaus auch medizinische Gründe geben kann. Es gibt aber auch medizinische Gründe, die dagegen sprechen. Das muss man auch sagen. Und es gibt Zeiten, hier wird das angedeutet, in der Schwangerschaft und bei stillenden Müttern ist vom Fasten ausdrücklich abzuraten. Wie können wir fasten? Wir blenden nochmal die allgemeine Folie zum Schluss ein. Natürlich durch Nahrungsverzicht, durch Konsumverzicht. Wir können aber auch mit anderen zusammen fasten. Das kann vielleicht mal helfen. Es gibt sogenannte Fastenfreizeiten, habe ich zumindest von Kollegen gehört, dass die da gute Erfahrungen gemacht haben. Man kann aber auch Tagesfasten, also mal bewusst einen Tag auf Essen verzichten, bitte nicht auf Trinken, also auf Flüssigkeit. Und ja, es gibt viele Formen des Fastens. Das sollte uns heute Morgen mal dieser Text auch vor Augen führen. Ich denke, wir haben festgestellt, es gibt passende und unpassende Zeiten, aber auch unpassende Arten zu fasten. Aber es gibt auch gute Gründe, das Fasten einmal zu testen, auszuprobieren und Erfahrungen damit zu machen. Ich bete noch zum Schluss. Jesus Christus, danke für diesen Morgen, danke für diesen Gottesdienst. Danke für das Heil, was du in diese Welt gebracht hast. Danke, dass du uns nochmal vor Augen gemalt hast. Du bist ein Herr, der das Feiern liebt. Du bist aber auch ein Herr, der ja es liebt, wenn wir immer wieder auch durchbuchstabieren, was es heißt, dir nachzufolgen. Und du weißt, wo schädliche Gewohnheiten sich bei uns einnisten, wie sie uns manchmal auch binden, wie sie unsere Gedanken, unsere Seele binden. Danke, dass du uns auch da zeigst, auch mutige Schritte zu gehen und ja auch bewusst diesen Verzicht einzuüben und dann zu lernen, was es bedeutet, davon frei zu werden und uns neu auf deinen wegweisenden Worten zu öffnen. Und wer immer da im Moment auch so am Schauen ist, was das ist, machst du es deutlich, schenk du die Kraft, dann auch das umzusetzen und gib du, dass deine Kraft da wirkt und wir spüren, dass du durch deinen Geist uns in eine gute Richtung bewegst. Danke für diesen Gottesdienst, danke für die Freiheit, dass wir ihn so feiern können. Du siehst all die Menschen, die das nicht können. Du siehst Menschen auf der Flucht. Du siehst Menschen im Krieg. In der Ukraine jetzt schon das dritte Jahr, was beginnt. O Herr, erbarm dich. Und du siehst die anderen Kriegsgebiete in Syrien, aber auch sonst auf der Welt. Herr, erbarme dich und schenke du, dass Menschen abgesetzt werden, die immer wieder mit ihrer Macht nur das Böse im Blick halten. Danke, dass wir hier im Frieden leben können und danke für all das Gute, was du uns auch heute an diesem Tag schenkst. Und wir loben dich dafür. Amen.